boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Boldly Pod Star Trek im Review. Bevor wir anfangen, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr irgendwas zu dieser Folge sagen wollt oder generell zu Star Trek oder zu unserem Podcast, ihr könnt immer auf Blue Sky, auf Facebook, auf Instagram, auf Mastodon, auf Threads, auf YouTube, überall kommentieren. Wir haben da alle unsere Kanäle. Würde mich sehr freuen, von euch mal zu hören, was ihr so denn zu den ganzen Folgen denkt oder zu den Sachen, die wir so erzählen. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Informationen, die wir noch nicht kennen. Ja, das wollte ich bloß mal loswerden. Also würde mich freuen, wenn da von euch öfter was kommt. Also, jetzt erstmal hallo Jan.
Hallo Markus, wieder da,
mein Podcast-Kollege und Cousin.
Jetzt hast du den Zuhörern schon die erste Hausaufgabe gegeben, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Ja, natürlich. Das ist alles abiturrelevant hier.
Ganz genau. Das geht alles von ihrer Zeit ab.
Richtig, genau. Jetzt haben wir schon vorher so viel geredet, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich noch erzählen soll. Und das ganze private Zeug muss ja jetzt auch gar nicht verteilt werden unter die Menschen.
Du kannst einfach gleich aus dem, was wir jetzt eben erzählt haben, so Stücke rausschneiden, einzelne Wörter rausschneiden, die einen völlig anderen Sinn ergeben.
Oh, das wird spaßig. Vielleicht mache ich das sogar, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Ich ja, mal sehen. Das
schauen wir mal.
Könnte gut oder schlecht für uns aussehen. Gehen, auf jeden Fall, je nachdem, was ich da so erzähle. Naja, ansonsten.
Ja, oder du fütterst das in irgendeine AI und sagst ja, mit unseren Stimmen sollen sie jetzt irgendwas anderes machen.
Oh Gott, das ist möglich, ne?
Das ist heutzutage leider möglich, ja.
Ja, nee, ich schau mal, vielleicht kommt noch was, aber ich bin noch nicht sicher. Also dann würdet ihr jetzt an dieser Stelle was völlig Verrücktes hören, aber keine Ahnung.
So was Verrücktes wie, die Pulaski hat in dieser Folge auch mal was zu sagen.
Genau. Ja, wenn wir dann diese Woche nichts Privates von uns preisgeben wollen, könnten wir theoretisch auch direkt in diese Folge reinstarten.
Ja.
Wir sind bei der 6. Folge der Staffel 2 von The Next Generation. Zu Deutsch das fremde Gedächtnis. Und seltsamer Name. Und
ja, auf Englisch, was sie sich da wieder bei gedacht haben, ich weiß es nicht.
Und auf Englisch The Schizoid Man. Ja, diese Folge wird eingeleitet von Dr. Kate Pulaski, was irgendwie absonderlich ist.
In den letzten zwei Folgen hatte sie ja ungefähr drei Sätze.
Ja, es ist schon irgendwie seltsam. Und jetzt erzählt sie uns erstmal, was gerade so abgeht. Die sind auf dem Weg zu Dr. Ira Graves, einem bekannten Spezialisten für kybernetische Technologie. Der hat anscheinend einen Notruf abgesetzt und die Enterprise eilt zur Hilfe. Die erste Szene ist relativ interessant. Also nicht nur, dass Pulaski sie halt einführt, sondern auch die Szene, wie sie gemacht ist, dass sie in den die geht in den Turbolift rein und fährt dann gefühlt zwei Etagen höher und ist dann auf der Brücke und aber alles in einem
Shot, genau.
In einem Shot, genau. Da haben sie anscheinend irgendwie mit Bluescreen-Technologie erst den Korridor und dann später die Brücke in die Tür reinkopiert. Also das muss wohl so gewesen sein. Sieht aber ganz gut aus und fällt ja eigentlich auch gar nicht auf, wenn man nicht drüber nachdenkt. Ja. Aber als ich das jetzt so gelesen habe.
Damals in der Steinzeit hat man dafür noch Bluescreens gebraucht oder Greenscreens oder was auch immer man gerade hatte.
Ich meine, das wird ja wahrscheinlich heute auch nicht viel anders gemacht. Würde heute nicht anders gemacht werden.
Ja, nur
werden,
professioneller.
Oder?
Es ist halt nur so eine Sache, gerade in dieser bearbeiteten Version, die jetzt in HD da rumläuft, haben die das tatsächlich damals dann zurück auf Film ausbelichtet oder mussten sie diesen Effekt jetzt neu machen? Das müsste man jetzt mal eins zu eins mit der alten VHS-Version.
Ich weiß nicht, wie das früher üblich war generell, also mit der Umsetzung tatsächlich. Ja.
Was ich noch zu Ira Graves sagen wollte, bei Ira denke ich, und Star Trek vor allen Dingen, denke ich immer an Ira Stephen Burr. Oder wie auch immer man ihn ausspricht.
Vielleicht haben sie den Namen daher beliehen.
Ja, und jetzt fliegen sie vor allen Dingen nach Graves World.
Richtig.
So, eine Welt voller Gräber. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Name gut gewählt war.
Ja, ich meine, die ist ja anscheinend nach Dr. Ira Graves benannt, diese Welt, was ich schon mal sehr bemerkenswert finde, dass ein Planet nach dem Wissenschaftler benannt wird, der sich da irgendwie eingenistet hat, beziehungsweise hat er den selbst so genannt.
Seinem Ego nachzuurteilen, ja. Aber er ist ja auch der Einzige mit seiner Assistentin, der da überhaupt rumgammelt. Insofern konnte der das wahrscheinlich benennen.
Captain Picard bespricht sich halt mit Pulaski, dass sie dem Notruf natürlich nachgehen müssen, weil, so wie Picard sagt, hat es absolut höchste Priorität, weil dieser Ira Graves halt ein sehr renommierter Wissenschaftler ist. Wie gesagt, kybernetische Molekulartechnik, glaube ich, irgendwas.
Ja, irgend so ein Technobubble.
Und deswegen müssen sie unbedingt dahin, um ihm zu helfen. Wo ich mich wiederum frage, wenn der so wichtig ist, warum sitzt er auf irgendeinem gottverlassenen Planeten rum und arbeitet nicht am Daystrom-Institut zum Beispiel, wo er ja, vielleicht, wenn
die
er
Kollegen
Hilfe braucht,
nicht ablenken oder sowas, weiß ich nicht. Die Kollegen schicken immer so lustige Katzenvideos rum und dann, naja.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Es ist mal wieder der typische Wissenschaftler, der fast alleine auf einem Planeten lebt.
Ja. Ich kann mir das vorstellen, durchaus vorstellen, um wieder mal vorzugreifen, bei dem Ego, was der Typ hat, wollte vielleicht auch keiner mit ihm arbeiten und die haben ihn da rausgeschmissen. Also,
dass die ganzen Wissenschaftler aber in Star Trek immer so schwierig sein müssen, dass die immer irgendwie nur alleine arbeiten können, das kann auch nicht richtig sein. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der wissenschaftliche Verbundenheits, das Verbundenheitsgefühl, finde ich. Also wenn, dann muss man zusammenarbeiten. Nee, da brödelt jeder so vor sich selber hin irgendwie. Kann auch nicht
das
gut sein.
Das sind alles so eigenbrötlerische Genies, genau. Ja. Bestes Material für Supervillains.
Ja, auf jeden Fall. Die können ja nur bekloppt werden.
Ja.
Ja, es gibt noch eine kleine Zwischenszene mit Deanna und Geordi, die sich mit Data treffen. Der versucht anscheinend gerade ein bisschen an seiner Persönlichkeit rumzubasteln und sie kommen halt in sein Quartier und Data hat sich einen sehr schönen und gepflegten Bart angeschafft oder angeklebt oder wie auch
angeklebt.
Immer er es gemacht hat.
Ich wollte nämlich sagen, es ist gerade wieder Fake Beard Day auf der Enterprise.
Ja, das ist wirklich immer, ich meine, er steht ihm irgendwie. Ich meine, so gesehen kann man jetzt nicht sagen, dass er schlecht aussieht. Deanna sieht das irgendwie anders. Die findet es irgendwie, lacht ihn eher aus und verhaut wieder ab aus der ganzen Situation.
Ja, das liegt daran, weil er jetzt so sehr nach Riker aussieht mit dem Bart und da konnte sie,
stimmt,
da konnte das,
das
sie
ist
halt
schon so seine Inspiration gewesen wahrscheinlich, oder?
Ja, das wahrscheinlich war, erstens ist das und außerdem, ich weiß nicht, ich hatte vielleicht auch den Eindruck, dass die Schreiber einfach den Riker und seinen Bart ein bisschen verarschen wollten an der Stelle.
Das kann sein.
Deshalb haben sie die Szene da reingeschnitten, ja.
Es gab ja aber anscheinend auch eine Szene, die rausgeschnitten worden ist, wo Data einfach mal eine Glatze hat, weil er halt Picard nachmachen wollte. Ja. Das finde ich auch sehr lustig, hätte vielleicht auch interessant ausgesehen, aber ich kann schon verstehen, dass es irgendwie dann nicht mehr ganz in die Story reinpasste insgesamt. Naja.
Aber das ist wieder eine dieser Szenen, die völlig ohne Zusammenhang so eigentlich daherkommen.
Ja, vorerst. Ja. Es geht ja
vorerst
schon auch ein bisschen um Datas Persönlichkeit in dieser Folge, um dem mal vorzugreifen. Ja, währenddessen sich die Enterprise halt zu Graves World, der Welt, auf der sich Dr. Ira Graves befindet. Gut, dass er nicht Disney hieß. Also während sie sich auf dem Weg dahin befinden, bekommen sie auch noch einen Notruf von der USS Konstantinopel, die anscheinend irgendeinen Bruch an der Außenhülle erlitten hat und Wesley sagt auch, es befinden sich anscheinend über 2000 Kolonisten an Bord. Jetzt haben sie halt das Dilemma, wem helfen sie jetzt zuerst? Und da gibt es dann auch die interessante Entscheidung, dass sie halt ein Away-Team absetzen zu Dr. Ira Graves und die Enterprise kümmert sich dann halt um die USS Konstantinopel, wobei die Entscheidungsfindung hier auch wieder interessant ist, weil Dr. Pulaski setzt sich dann dafür ein, dass sie die Mission zu der Konstantinopel mitfliegt und dann eine Kollegin von sich mit runter auf den Planeten Graves World gehen lässt. Was ich seltsam finde, wieso, wieso wird jetzt diese Dr. Selah ist das, ne? Warum wird diese Dr. Selah, eine Vulkanierin, an dieser Stelle eingeführt als eine wirklich jetzt eine Rolle, eine Sprechrolle, was wir sonst selten haben, dass einfach irgendwie eine extra Kollegin eingesetzt wird, wenn diese Rolle im Grunde von Diane Mulder komplett ausgefüllt werden könnte. Also ich meine, es gibt ja auch genug medizinisches Personal, was sich auch um den anderen Fall kümmern könnte. Also es ist wirklich total seltsam wieder. An der Stelle frage ich mich wieder, warum ist die Rolle oder wie ist dieser Vertrag von der Muldauer aufgebaut, dass sie halt zwar mitspielt, aber irgendwie dann nicht die tragende Rolle einer Medizinerin auch gerade in dieser Folge spielt. Also das nur so eingeschoben. Das habe ich nicht verstanden.
Extrem seltsam. Ja, das ist extrem seltsam, weil das ist, vor allen Dingen ist das jetzt die zweite Szene, in der die Pulaski überhaupt zu sehen ist.
Ja.
Und es werden ja auch nicht viel mehr. Also sie kommt nachher nochmal vor und dann war es das.
Ja, sie kommt, glaube ich, noch einmal vor. War ja gut, okay, ja.
Es hat sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt, sie ans Set zu holen.
Ja, so wie fast in jeder Folge. Also bisher. Also,
Bisher zumindest, ja.
Ich weiß nicht, also was sie für einen Sondervertrag da hatte. Also ja, ich kann schon verstehen, dass das dann nach einer Staffel vorbei war, dieses Experiment mit ihr. Also man hätte mehr mit ihr machen wollen, aber anscheinend wollte keine Seite mehr machen. Also es ist ganz seltsam.
Ja, es ist irgendwie auch, ich finde es auch ganz komisch.
Ja.
Was ich in der Szene noch relativ seltsam finde, ist, dass der Geordi angewiesen wird, diesen Transport durchzuführen. Gut, ich kann mir jetzt vorstellen, weil er der Chef im Maschinenraum ist und das besonders gut kann. Aber
ja, genau.
Bedeutet das, dass der O'Brien heute mal wieder irgendwie auf Urlaub ist oder ist er einfach inkompetent? Also zwei Möglichkeiten gibt es.
Man weiß es nicht. Aber es ist ja auch anscheinend auch wirklich jetzt eine besondere Situation, weil, wie gesagt, wir haben jetzt hier zwei Notfälle und man möchte natürlich schnell reagieren. Und deswegen macht man ein besonderes Manöver. Es gibt also eine Art Transport des Außenteams nach Graveworld, wo sie nur kurz aus Warp rausgehen und dann direkt weiterschießen, so in etwa.
Ja.
Ja, das ist dann auch anscheinend nicht unbedingt ohne Risiko. Wir sehen mich dann in der nächsten Szene, wie sich das Team zusammenfindet. Also das Team besteht halt aus Worf, Deanna, dieser Dr. Selar und Data, ne? Die vier sind's.
Ja.
Und Geordi erklärt so nebenbei noch, dass das Ganze ja auch nicht so ohne ist. Also
und die Troy vor allen Dingen, wie, was?
Ja, genau.
Das hat mir Deanna noch keiner erklärt.
Könnten wir vielleicht erstmal über die Risiken aufgeklärt werden, was passieren könnte?
Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie an Transporter Chief.
Wo Geordi dann so sagt, nee, eh schon zu spät und drückt auf den Knopf und die sind weg, so ungefähr. Die hat so gar keine Chance mehr, da irgendwie rauszukommen aus der Situation.
Und da sagt sie so scheinheilig so nach Motto, ich steckte gerade der Wand fest und die anderen so, ja.
In der Worf so, ja, das stimmt auch. Also die kommen also da unten an und Deanna Troi ist etwas irritiert, weil sie es kurz das Gefühl hätte, sie hätte da in der Wand gesteckt. Und das war wohl auch so, was ich ein bisschen seltsam finde. Das ist ein bisschen wie so ein Glitch oder so ein Flackern im Beamtransport oder sowas. Also das ist ja diese eine Technologie von Star Trek, die ich wirklich horrormäßig finde und die ich absolut nicht nachvollziehen kann, die bitte auch niemals, die einfach absolut nicht geht, das geht einfach nicht. Also ich weiß, dass sie aus produktionstechnischen Gründen in die Original Serie eingebaut haben, weil sie nicht immer irgendwie einen Shuttle zeigen konnten, aber dieses Beam ist wirklich das Letzte. Es geht gar nicht.
Ja, aber dieses Beamen bei Warp oder kurz vor Warp, also ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute, die diese Folge technisch beraten haben, überhaupt so genau wussten, wie das alles überhaupt funktionieren soll. Weil,
das ist immer ein bisschen schwammig. Also,
wenn sie jetzt. Was bedeutet das überhaupt, dass sie noch fast mit Warp unterwegs sind? Also fast. Sie sind also irgendwie nah an der Lichtgeschwindigkeit oder was?
Ja.
Oder wie? Oder was? Und deshalb können sie nicht genau zielen oder was?
Also
ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Erklärungen gewünscht an der Stelle, weil also wenn sie mit fast Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, ist das aus relativistischen Gründen schon mal nicht gut, weil dann vergeht die Zeit da anders und all solche Sachen und das ist gar nicht gut. Also dann
es ist grundsätzlich Material für einen Horrorfilm, ganz einfach.
So. Außerdem müssten die dann wusch an diesem Planeten vorbeifliegen, was wir aber nicht sehen. Wir sehen ja, dass sie fallen aus Warp raus, hängen über den Planeten rum und fliegen weiter.
Ja, ich stelle mir so vor, dass sie so diesen Beamstrahl an sich mitziehen und dann einfach so auf den Planeten klatschen lassen.
Ja,
es ist so in diese Richtung.
So also, oder so ähnlich. Also es ist irgendwie, weil ich, wenn
die hätten ja sonst wo landen können. Die hätten ja auch im Kern des Planeten.
Ja, du müsstest mal wieder in das Technical Manual reingucken, was so die Reichweite von diesem Scheiß-Transporter eigentlich überhaupt ist. Und wenn die jetzt mit fast Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, dann müssten, und die sind ja innerhalb von, weiß ich nicht, dann eine Sekunde an diesem Planeten vorbei, also aus der Reichweite wieder raus. Also die müssten eigentlich rausfallen, beamen, wieder weiterfliegen, ohne dass irgendjemand da so überhaupt ein Knöpfchen drückt. Die müssten das eigentlich den Computer machen lassen, einfach um dieses Timing überhaupt hinzukriegen.
Ja, das ist, man darf überhaupt nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Bin mir auch nicht sicher. Ich kann mal eben nachschauen. Also,
ich meine, ich habe im Kopf irgendwas so von 40.000 Kilometern oder sowas, aber mein Hirn ist auch nicht mehr, wartet mal, wahr.
Ah ja, hier steht's. Warte.
Die typische Reichweite liegt bei 15.000 Kilometern, abhängig von der zur Verfügung stehenden Energie. Jeweils zwei Transporter teilen sich einen Musterpuffertank, der sich üblicherweise auf dem Deck direkt unter dem eigentlichen Transporterraum befindet. Die Nottransporter sind so konstruiert, dass sie zur Ergänzung ihrer eigenen Musterpuffer auf die Puffer der primären Personentransporter zugreifen. Diese doppelte Nutzung der Hardware verringert die Nutzlastkapazität der gemeinsam verwendeten Musterpuffer nur um 31%, sorgt aber für einen um 50% höheren Gesamtsystemausstoß in Notsituationen.
Der Informatiker nennt das Pipelining.
Okay.
Die haben da sozusagen so ein Hyper-Threading im Transporter integriert. Du hast mehrere Threads, die er gleichzeitig abarbeiten kann, aber sich gegenseitig nicht blockieren dürfen.
Also das bezogen auf Menschen finde ich einfach ganz ekelhaft. Also die Vorstellung...
Die Außenhülle der Enterprise enthält 17 Transporter-Emitter-Phalanxen. Diese konformen Emitter beinhalten virtuell fokussierende Molekular-Abbildscanner mit großer Reichweite und Phasenumwandlungsspulen und sind strategisch günstig angebracht, sodass sie eine 360-Grad-Abdeckung aller Achsen ermöglichen. Die Emittersendeweite überlappt dabei genug, um einen ausreichenden Einsatz selbst bei einem Ausfall von 40% der Emitter zu sichern.
Schön.
Schön, schön.
Ja, ach guck mal hier. Hier gibt es auch noch andere Transporterfunktionen. Transport knapp unterhalb der Warp-Geschwindigkeit, da haben wir es doch.
Transport knapp unterhalb der Warp-Geschwindigkeit. Für den Transport durch ein Subraumfeld niederer Ordnung, weniger als 1000 Millicochrane, müssen eine Reihe von Einstellungen für den Transportablauf geändert werden. Unter anderem muss die Frequenz des ringförmigen Eindämmungsstrahls auf 57 MHz erhöht werden, um die Subraumverzerrung auszugleichen.
Mit anderen Worten, wenn die sagen, sie fliegen kurz unterhalb von Warp-Geschwindigkeit, interpretiere ich diesen Satz da jetzt gerade so, dass sie also eigentlich den Warp-Antrieb noch anhaben, nur auf Unterlichtgeschwindigkeit gestellt haben. Das heißt, die fliegen mit weniger als einem Cochrane, sind damit also unter Warp, aber nicht wirklich. Also sie verzerren den Raum trotzdem noch. Also sie fliegen jetzt nicht einfach nur mit dem Puls oder sowas dann.
Ja.
Oder also, Trägheit. Ja.
Also weiterlaufen im niedrigen Warp-Bereich eigentlich. Also hier steht schon unterhalb der Warp-Geschwindigkeit, aber Transport bei Warp-Geschwindigkeit.
Transport bei Warp-Geschwindigkeit. Zum Transport durch ein Warpfeld ist ebenfalls eine Erhöhung der ringförmigen Eindämmungsstrahlfrequenz auf 57 MHz erforderlich. Außerdem müssen das Schiff und das Zielgelände in Warpfeldern mit demselben Integralwert eingeschlossen sein.
Ah, ja.
Wenn die Äquivalenz der Warpfelder nicht mehr aufrechterhalten werden kann, führt dies zu schwerwiegenden Integritätsverlusten des ringförmigen Eindämmungsstrahls und des Musters. Ein solcher Musterintegritätsverlust ist tödlich für lebende Transportobjekte.
Ja.
Ach ja, hier auch noch.
Warpfelder erzeugen eine starke Raumverzerrung in Transporterstrahlen, wodurch ein Transport bei Warpgeschwindigkeit unmöglich gemacht wird. Die einzige Ausnahme ist, wenn sowohl das Schiff als auch das Zielgebiet mit derselben integralen Warpgeschwindigkeit unterwegs sind.
Also zwei gleich schnelle Schiffe sozusagen, ja.
Ja, also das diese Geschichte mit den Transportern ist bei mir ja auch immer so ein bisschen. Also ich würde mich auch nicht unbedingt da reinstellen wollen, wenn ich nicht wüsste, dass ich an der anderen Seite auch wieder rauskomme.
Ja.
Also als ich, also nicht nur, dass meine durcheinander gewirbelten Moleküle, sondern auch, dass es nicht so ist, dass ich jedes Mal umgebracht und an einer anderen Stelle wieder neu erschaffen werde, so Rick and Morty-mäßig so
ungefähr. Super interessante und hochphilosophische Frage, ob das einen Unterschied macht. Für irgendwen. Es ist auf jeden Fall eine ganz komische Technologie. Und das findet auch Deanna in dem Moment. Ja.
Ja, Deanna ist begeistert. Das halten wir mal fest an dieser Stelle.
Genau. Sie sind auf jeden Fall alle gesund und munter auf dem Planeten Gravesworld angekommen und stehen dann auch mal wieder in einem recht aufwendig gemachten Set irgendwie, finde ich. Also dieser Wohnraum ist jetzt kein Labor in dem Sinne. Es ist ja einfach nur das Haus von Dr. Graves. Sieht interessant aus. Man sieht in der Szene auch irgendwie mal so ein aztekisches Wandrelief. Also sieht es so aus.
Irgendwie, Es steht so amerikanisch, genau.
Ja, genau. Es stehen so ein paar Metallskulpturen rum, die aber auch irgendwie Roboter-Experimente sein könnten, die er so baut. Ne? Also solche Sachen. Es könnte aber auch irgendwie Metallkunst sein. Es ist an sich ein ganz schön gemachtes Set.
Es ist nur keine Sau da, um dich zu begrüßen.
Ja, es ist mal wieder keiner da. Dann kommt aber, glaube ich, die Assistentin, Kareem. Brian kommt als erstes und sagt halt, dass sie den Notruf auf abgesetzt hat, weil sie sich halt große Sorgen um Dr. Graves Gesundheitszustand macht, der sich rapide anscheinend verschlechtert.
Und dass sie keine Lust hatte, Anrufe entgegenzunehmen, weil sie Angst hatte, dass der Typ das mitkriegt und dann wieder einen seiner Anfälle kriegt.
Ja, du meine Güte. Es ist ja auch wieder mal die Story der alte Wissenschaftler und die kleine blonde Frau. Sie ist aber anscheinend auch Wissenschaftlerin. Sie ist jetzt nicht ganz das blonde Dummchen, aber sie kommt in der Folge jetzt nicht wirklich groß aktiv da in ihrer Rolle raus, finde ich. Ja, dieser Dr. Graves leidet wohl an verschiedensten Symptomen wie Kurzatmigkeit, ist nervös und hat Wutausbrüche. Dann kommt auch Dr. Graves dazu und ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie Besuch haben. Und
vor allen Dingen von einer Ärztin, das geht ja jetzt gar nicht.
Ja, er findet natürlich, ist direkt so von den Frauen, aber auch so direkt angetan. Das ist so, da steht er vor dieser Vulkanierin, die ihn eigentlich nur untersuchen will. Die hat ja auch so einen Blick drauf, der so wirklich so, lass mich bloß in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe, ich bin hier die Ärztin und ich gehe eh nicht auf deine komischen Sachen ein. Und der ist,
ja, ich meine, sie ist ja auch noch Vulkanierin.
Also das auch noch, das kommt hinzu, aber das macht sie sehr gut, diesen vulkanischen Stil.
Ja.
Der ist ja direkt so schmierig und die Frauen, die mit runtergekommen sind, die macht er direkt so an.
Hallo, vor allen Dingen versagt er zwischendurch, women aren't people. Und ich so, bitte?
Ja,
habe ich das gerade richtig gehört?
Genau, er meint ja vorher noch so irgendwie, er hasst alle Menschen, aber sie sind ja super attraktiv. Und wo dann Diana sagt, ja, aber ich dachte, sie mögen keine Menschen. Ja, aber sie sind ja eine Frau. Und Frauen sind ja keine Menschen, sondern Frauen, was auch immer das bedeuten soll. Also der Typ ist so ein kleiner, verwirrter, kranker Misanthrop und Sexist eigentlich. Also
so ein richtiger alter weißer Mann.
Ja, ist schon sehr unangenehm und halt auch nicht besonders kooperativ. Aber während er sich mit Diana unterhält, untersucht ihn Dr. Selah halt auch zweimal. Und
rücklinks vor allen Dingen.
Ja, genau. Und stellt halt fest, dass er an einer Krankheit, an der danaischen Krankheit, leidet im Endstadium, die auf jeden Fall tödlich endet.
Ja, also diese Sachen, ja.
Ja.
Also über die Geschichte mit den Frauen rege ich mich noch ein bisschen auf. Er behauptet ja auch, dass er gesund wäre wie ein regillianischer Ochse. Und ich denke mir so, ja, aber Ochsen haben normalerweise keine Eier mehr.
Das stimmt. Na gut. Also,
was versucht er da denn mit den Frauen eigentlich anzubinden?
Ich weiß auch nicht. Das ist vielleicht eine etwas dumm gewählte Redewendung auf jeden Fall. Er lässt ja auch noch Data wissen, dass er sozusagen Dr. Noonien Sung, Datas Schöpfer, eigentlich alles beigebracht hat. Also er ist nicht nur Misanthrop und Sexist, er ist auch unglaublich von sich eingenommen und glaubt, dass er irgendwie ein Geschenk an die Menschheit wäre. Also weil er einfach so ein toller, brillanter Wissenschaftler ist. Also
ein Genie sondergleichen.
Er kommt nicht wirklich sympathisch rüber, überhaupt nicht.
Dass er ein Ferkel ist, er ist auch noch ein Arschloch.
Ja, es ist ein Wunder, dass seine Assistentin überhaupt Hilfe gerufen hat, als sie gemerkt hat, dass er im Sterben liegt, nicht einfach hat abkratzen lassen. Naja.
Aber die scheinen ja eine gewisse Beziehung miteinander zu pflegen.
Ja, eine zweifelhafte Beziehung, meiner Meinung nach.
Also ja, eine extrem zweifelhaft.
Also das wissen wir ja auch nicht so genau.
Ich möchte mit dem nicht irgendwo auf irgendeinem Planeten sitzen müssen, ich möchte als Mann schon nicht mit ihm auf so einem Planeten sitzen müssen.
Ja, und dann schon gar nicht als eine Frau, die mindestens wesentlich
40 Jahre jünger ist oder 50 oder was auch immer. Ja, also nicht nur, dass er ja ein Ferkel ist, er beleidigt ja auch noch den Worf, weil er, also beziehungsweise erst beleidigt die Assistentin den Worf, weil sie fragt, bist du ein Romulaner?
Ja, und er schon weiß, so, grrr. Und sie weiß auch nicht, was das ist, weil sie hat ja überhaupt gar keine Kenntnisse von nichts, weil sie ist ja ein ganz armes Mädchen, was ganz weit weg von allem lebt und keinen Zugang zu Informationen hat.
Ja, also sie ist furchtbar naiv und anstatt, dass der alte Mann das dann aufklärt, sagt er dann auch noch, Romulaner und Klingonen verhalten sich nur gleich und daraufhin möchte der Worf ihm ja schon eigentlich direkt einen Eilauf verpassen.
Ja, also hat sie sich mit allen verscherzt eigentlich.
Ja, dann geht er ja weiter zum Data und statt, dass der Data sich vorstellen darf, fängt er erstmal an, ihm hinter die Ohren zu gucken, so nach dem Motto, was bist du denn für einer?
Genau, wer hat dich denn gebaut?
das sieht ja aus wie Sung's Work. No aesthetic value at all oder irgendwie sowas. Charmant wie ein, ich weiß nicht, Vorschlaghammer oder so.
Ja, genau. Und in der nächsten Szene gehen sie auch nochmal genauer drauf ein. Also weil Graves sagt halt, er ist ja im Grunde sowas wie ein Großvater für Data, weil er dem Noonien Sung alles beigebracht hat.
Ja.
Wie er so behauptet.
ist ein bisschen zwiespältig, weil einerseits ist das jetzt ja dem Sung seine Arbeit, die ja eh nichts wert ist, aber andererseits hat er ihm ja alles beigebracht. Also irgendwie, ja, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, ich finde ihn extrem narzisstisch irgendwie.
Ja, also ja. Der hat irgendwie, der ist an sich schon, hat ja eine gespaltene Persönlichkeit, der muss noch gar nicht irgendwas gemacht haben.
Naja, während sich halt Graves Zustand verschlechtert, entwickelt Data halt zu seinem sogenannten Großvater ein bisschen so eine Beziehung, weil die unterhalten sich halt. Es fängt halt damit an, dass Graves ein Lied vor sich hin pfeift, dieses If I Only Had a Heart aus Der Zauberer von Oz.
Ja.
Anscheinend, soweit ich weiß, die erste popkulturelle Referenz überhaupt in Star Trek, wo sie sich mal auf einen Film aus dem 20. Jahrhundert beziehen. Ich meine, in dem Lied geht's ja, also es geht ja darum, dass halt der Blechmann unbedingt ein Herz haben will, was natürlich auch total eine Analogie ist zu Datas Existenz.
Dilemma.
Ja, und es ist eigentlich ein ganz interessantes Gespräch, weil der Graves weiß, dass er kurz vorm Tod steht und er versucht irgendwie Data zu erklären, ja, dass er ja gar nicht nachvollziehen kann, was Leben ist und was er alles nicht hat und dass er eigentlich eine ganz komische, verdammte Existenz führt, weil er ja irgendwie in so einem Zwischenzustand zwischen tot und lebendig ist, wie im Fegefeuer, sagt er auch. Und den interessantesten Satz an dieser ganzen Szene finde ich halt, wo er meint, dass es ja irgendwie das wie ein Witz wäre, dass ein sterbender Mann sich die Zeit nimmt, jemanden zu bemitleiden, der den Tod nie erfahren wird. Ich finde, das ist so ein cooler Satz irgendwie.
Aber es ist auch irgendwie gleichzeitig, also gut, dass der Data keine wirklichen Gefühle in dem Sinne hat, weil sonst wäre er danach erstmal deprimiert, weil wenn du solche Sachen erstmal an den Kopf geworfen bekommen kriegst, das ist ja eigentlich,
ist schon,
charmant ist anders, wie gesagt.
Ich meine, Data hat ja schon ein gewisses Verständnis für solche Sachen, also aber ob er jetzt Gefühle in der Hinsicht hat, aber es ist schon wirklich hart. Also es stimmt ja irgendwo, aber es ist auch wirklich so, der Data kann jetzt auch nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Aber,
vor allen Dingen erklärt der Graves ihm dann auch noch, dass eines der wichtigsten Gefühle Desire wäre.
Ja, so. Verlangen. Sehnsucht,
Verlangen
Lust.
Nach. Ja, und ich denke mir so, das passt zu dem alten, schmierigen Mann.
Der alte Bock auf jeden Fall. Es ist ganz schwierig. Also das ist schon schwierig. Also diese Konstellation da auf dem Planeten mit der jüngeren Frau und ihm.
Und
Ich muss kotzen.
Ja, also wie gesagt, also ich möchte eigentlich, also es ist mir früher nie so aufgefallen, aber jetzt, als ich die Folge nochmal gesehen habe, habe ich echt gedacht, also eigentlich müsste man hier mal Child Protective Services anrufen, weil
ich meine, sie ist volljährig, sie ist volljährig, aber sie ist super
naiv. Ja, aber sie lebt da, seit ihre Eltern gestorben
sind
und sie ist da
richtig.
Also schon aufgewachsen, so ungefähr. Also ich hätte da Angst um das Kind, also...
Ja, es ist.
Ich meine, er scheint sich ja zurückgehalten zu haben, aber.
Bis dahin, das ist richtig, aber es ist alles ganz weird.
Also, ich will das gar nicht wissen, was da. Nein, wirklich nicht.
Ja, Dr. Graves erklärt Data halt auch, dass er beabsichtigt, seinen Intellekt in einen Computer zu übertragen, damit halt sein Wissen nicht verloren geht und weil er wahrscheinlich so auch dem Tod von der Schippe springen kann.
Ja, er hat einfach keinen Bock zu sterben.
Genau, und Data kann das zwar irgendwie nachvollziehen, weil er erzählt dann halt auch, die einzige Erfahrung, die dem Tode nahe kommt, ist halt, wenn man seinen Ausswitch, seinen Ausschalter bedienen würde, den er hat.
Und da kriegt er direkt lange Ohren und denkt so, was habe ich da gerade gehört?
Da werden die Augen größer und Graves möchte mal raten, wo der Ausschalter ist.
Dann kommt so ein strategischer Schnitt und wir wissen nicht, was jetzt passiert.
Nee, aber anscheinend war Data nicht so klug und hat es anscheinend raten lassen.
Er war ein ziemlicher Idiot. Warum erzählt er dem alten Mann von seinem Ausschalter?
Ja,
also
das
ich würde das
gute
nicht
Frage,
tun.
Ja.
Der hat, also das, was Data wirklich fehlt, ist ein bisschen Menschenkenntnis.
Ja, das auf jeden Fall.
Dem das nicht erzählt.
Das ist richtig, ja. Kurz darauf trifft die Enterprise dann auch in der Umlaufbahn von dem Planeten ein, weil sie anscheinend das Problem mit der Konstantinopel erledigt haben. Als dann dieses Away-Team zusammen mit der Assistentin sich schon bereit macht, mitzukommen, kommt dann Data halt auch rein.
Data. Du musst jetzt jedes Mal, wenn Data gesagt wird, musst du diese Anführungszeichen.
Ja, okay, kommt Data mit Anführungszeichen durch die Tür und sagt, ja, der Dr. Graves ist gestorben, also er ist in meinen Armen gestorben.
Sowas, und es gab außer Data keine anderen Zeugen.
Ja, und lebendig wird uns halt nicht mehr mit begleiten. Ja, zurück auf der Enterprise verhält sich Data dann ein bisschen ungewöhnlich. Es gibt halt eine Nachbesprechung, was denn passiert ist, wo Data dann sich schon so komisch äußert gegenüber Picard, ja, von wegen, alle Dinge müssen mal vergehen und so. Und es ist so ein bisschen, er formuliert halt etwas informeller und blumiger in seiner Sprache und man weiß nicht so genau, warum. Zumindest für die Außenstehenden ist es etwas ungewöhnlich.
Ja.
Ja, und dann begibt er sich ja dann auch in Szene vorne, um mit der hinterbliebenen Karine zu sprechen, dieser Assistentin.
Hübscher Warp-Effekt übrigens draußen vom Fenster.
Ja, den haben sie auch mal wieder gezeigt, ne, wie sie losfliegen. Mhm. Den hatten sie, glaube ich, irgendwann mal in der Folge, ich glaube in der ersten Folge von der zweiten Staffel.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ist noch nicht so lange her.
Richtig. Und und da spricht dann Data, in Anführungszeichen, mit der Assistentin und erzählt, dass Graves sie sehr geliebt hätte, wo es jetzt wirklich schwierig wird. Also
jetzt wird es wirklich schwierig, genau.
Das ist wirklich, also wenn man überlegt, sie ist maximal Mitte 20, er war 70 oder sowas. Ja. Also man weiß es bei denen nicht so genau, wahrscheinlich war sogar noch älter.
Ja, nee, also
Die Faustformel ist immer so, das eigene Alter durch 2+7 und darunter sollte man nicht daten, wenn man es ernst meint. Also
darunter sollte man nicht daten, selbst wenn man es nicht ernst meint. Also.
Das kommt aufs Alter an.
Consenting Adults, oder war das nochmal?
Ja, eben, das ist eine gute Faustformel auf jeden Fall, um das festzulegen. Mhm. Also das eigene Alter durch 2+7, das ist mein Service hier im Podcast an euch.
Gab es da nicht mal so einen XKCD-Comic drüber, fällt mir so ein?
Wahrscheinlich, kommt sogar daher. Ich kann gut sein, ja. Mhm. Ja, das erzählt ihr halt so und ich weiß nicht, ob sie das vorher schon so bewusst ihr so klar war oder so. Also ich glaube, sie fällt auch ein bisschen aus den Wolken. Anscheinend hat das immer ganz gut verheimlicht, was ja schon mal gut ist, ehrlich gesagt, ja.
Ja, vor allen Dingen ist das, also es ist total creepy. Es ist irgendwie, nur weil er sich jetzt einen jüngeren Körper oder einen unzerstörbaren Körper angeschafft hat oder was auch immer, ist es, also nein. Also
für alle, die es noch nicht verstanden haben, der tote Doktor ist jetzt in Datas Kreisläufen drin und eigentlich ist auch nur noch er da drin. So, das wissen wir alle von vornherein. Das ist jetzt hier kein besonderer
Bei Minute 10 wissen wir das
so
eigentlich.
Genau, ja. Naja.
Das wussten wir schon, als dieser strategische Schnitt kam.
Ja. Das ungewöhnliche Verhalten von Data setzt sich dann auch fort, als sie dann den Dr. Graves beisetzen. Sie sind dann im Transporterraum, wo sie eine Torpedo aufgestellt haben als Sarg, wo der halt drin liegt mit so einem Sichtfenster. Und ich finde, der sieht aus, als wäre irgendwie eine Folienkartoffel im Backofen. Die haben so einen silbernen Anzug angezogen.
Halb mumifiziert sieht der aus, so bleich und irgendwie, ich weiß nicht.
Und dieses Silber drumherum, dann dieses Fenster, da fehlt eigentlich nur noch so irgendwie so ein Knopf, wo so 200 Grad Umluft oben dran steht oder so. Das ist so.
Ich frage mich, du weißt, das ist eigentlich die Standardmethode bei der Sternenflotte, die Leute beizusetzen, weil das haben die mit dem Spock ja damals vor 200 Jahren auch schon gemacht, oder?
Richtig,
100 Jahren,
aber
oder wie lange das ist.
Man beamt ihn nicht von der Transporterplattform, sondern also werden die rausgeschossen aus dem entsprechenden Torpedoschacht oder so. Ist eine interessante Wahl gewesen.
In die nächste Sonne.
Wahrscheinlich, weil sie einfach kein Set hatten, wo die Torpedos irgendwie untergebracht waren, mussten sie es halt da machen. Ja, und erst sagt der Picard noch ein paar Worte und dann möchte Data, in Anführungszeichen Data, noch was sagen. Und es ist einfach diese Lobhudelei auf Dr. Graves ist ein dermaßenes Gesülze.
Der war so ein toller Mann, der war so ein Genie, ihn zu kennen war ein Privileg, so ungefähr.
Er liebte jeden und alle, die ihn nicht kannten, haben ihn vom Weiten geliebt. Es ist also ganz furchtbar, ganz furchtbar, aber ich meine, es ist ja auch super geil, wenn man seine eigene Grabrede halten kann. Ich meine, das ist ja Da wird man das ja, ne? Ja, da kann man auch mal richtig auf die Kacke hauen, aber es ist so.
Ja, ich finde das nur total gut, wie der Brent Spiner da diese Sache von sich gibt mit einem Straight Face, ohne dass das irgendwie, ich wäre ja selber in Lachen ausgebrochen an der Stelle.
Man könnte in diesem Moment wirklich noch abnehmen, das ist halt wie Data ist. Er ist jetzt in dieser Situation und er versucht einfach mal, er hat vorher studiert, wie Menschen Grabreden halten und dann macht er das so. Also so kommt das ja auch rüber. Ne? Und Picard denkt sich auch so, okay, ich glaube, es reicht jetzt auch Data und bricht das dann an der Stelle ab. Weil das dann auch ein bisschen zu viel Gesülze wird. Ja.
Ja. Ich finde das nur so schön, dass der, wie er den da spielt. Also ich habe immer den Eindruck, dass Brent Spiner die Creepy Guys oder die Bösen in Anführungszeichen eigentlich immer am liebsten gespielt hat. Ich glaube, er ist eigentlich in der Beziehung eine Fehlbesetzung für Data gewesen, weil Data eigentlich immer so gut ist und so rein und immer wenn irgendwas im Busch ist und er das Arschloch spielen darf, dann siehst du richtig, wie dieses Leuchten in seinen Augen herauskommt.
Ja, das ist eigentlich interessant. Ne? Der ist wirklich ein guter Schauspieler. Ist mir in dieser Folge auch mal wieder aufgefallen, wo ich mir dann denke, kommt einem das jetzt nur so gut vor, weil er sonst immer so hölzern den Data spielt? Oder ist es einfach, er ist einfach ein guter Schauspieler eigentlich. Das ist wirklich
so. Er kann halt viele sagen. Der ist ja auch, er ist ein ziemlicher Clown auf der Bühne auch immer. Ich weiß nicht, hatte ich schon mal erzählt, ne? Dass der, also wenn der auf die FedCom kam, dann war eigentlich immer.
Das glaube ich.
Das Publikum war unterhalten. Er hat zwar auch so der zieht dann halt seine Show da mehr oder weniger ab. Aber.
Ja. Und das Beste an der Grabrede fand ich ja noch, erstmal, dass diese auf sich selbst gemünzte Lobhudelei auch noch hinterher behaupten, der wäre immer voller Bescheidenheit gewesen. Das ist wirklich der Knaller an der ganzen Sache.
Genau.
Das war wirklich dann der Punkt, wo Picard gesagt hat, stopp, das ist jetzt hier.
Jetzt ist gut.
Diese Beerdigung hat natürlich auch ein Nachspiel nochmal, weil Picard Data zu sich in seinen Bereitschaftsraum ruft, um das nochmal zu besprechen, was denn da passiert ist. Wo sich Data dann doch so ein bisschen für sein Verhalten vielleicht auch entschuldigt und er wollte es einfach nur richtig gut machen, ne? So wie ich das jetzt auch vermutet habe, was er so behauptet, wo man denken könnte, es ist halt Data, wie er so ist. Genau. Und das nimmt Picard dann auch erstmal so hin. Dann geht Data aus dem Bereitschaftsraum raus, dann kommt dann irgendeine weibliche Mitarbeiterin des Schiffes vorbeigelaufen und er schaut ihr so auf den Hintern und lächelt dabei so schmierig. Da weiß man dann wirklich schon, spätestens dann weiß man, was Sache
Stelle.
Ist. Genau. Und dann bei Five dann auch wieder das Lied If I Only Had a Brain. Oh nein, es war das Herz. If I Only Had a Heart. Picard und Troy sind ein bisschen ratlos, was Datas Verhalten angeht. Also es macht ihnen ein bisschen Sorge, weil sie es nicht so ganz deuten können.
Ja.
Das seltsame Verhalten von Data zeigt sich auch in der nächsten Szene auf der Brücke, wo Data Wesley Crusher wegen seines Alters, seiner Unreife und seiner mangelnden Erfahrung herabwürdigt.
Und er ist nur so, das war doch so eine schöne Rede.
Ja, genau. Ich denk mir, genau. Wesley sagt ja, es wäre eine tolle Rede gewesen auf der Beerdigung und dieser Data Graves ist halt so, so eine Rede, das kann halt auch nur ein Genie bringen, so in etwa. Ne? Also es ist total von sich überzeugt.
Ich so,
und
bitte?
Diese furchtbare Rede gewesen ist. Und sagt im Grunde so, das kannst du halt noch nicht in deinem Alter irgendwie
Da musst du erst mal 70 Jahre, ne?
Genau.
Aber Data, wir sind doch gerade fast gleich alt.
Ja, genau. Richtig, aber das Alter ist ja auch, wie man sich fühlt, sagt er, was ja auch sehr lustig ist, also in der Situation. Es ist auf jeden Fall, Wesley wird da ein bisschen runtergemacht von ihm auf eine arrogante Art und Weise. Und,
vor allen Dingen trotzdem himmelt der Wesley ihn weiter an irgendwie. Das ist für das total
der
komisch.
Der schnallt das irgendwie nicht. Ne? Der kriegt das nicht so richtig auf die Reihe, was da gerade passiert.
Was haben sie dem da, warum schreiben die dem armen Mann solche, also Kind damals ja noch, warum haben sie dem solche Sachen geschrieben? Das ist, also wie gesagt, wenn der vorher von den Fans nicht gehasst worden ist, dann jetzt spätestens. Weil das ist so offensichtlich, dass was da irgendwie abgeht und er schnallt das nicht. Er soll aber das Boy Genius da sein. Also das ist, nein.
Also Kinder und Frauen wurden bei den Drehbüchern nicht immer ernst genommen, muss man mal
so
sagen.
Nee, nicht wirklich.
Ne?
Ja, weil der kommt da so rüber wie so ein Fünfjähriger oder sowas.
Naja, also er bestätigt im Grunde das, was dieser Data Graves sagt, ne, dass er zu unreif ist. Ja, das ist ein bisschen.
Ja.
Also es eskaliert dann auch ein bisschen weiter, weil dann kommt Picard nämlich auch auf die Brücke zusammen mit Karine, weil er ihr halt mal die Brücke zeigen wollte und die Aussicht aus vom Hauptmonitor. Keine Ahnung, ob die so viel beeindruckender ist, als wenn man aus 10 vorne aus dem Fenster guckt, was sie die ganze Zeit macht.
So wie sie guckt, muss das ja unheimlich beeindruckend sein, weil sie kommt da ja...
Es ist ein 3D-Bildschirm, ne?
Joll hier!
Ja.
Es ist, halt ich denk 3, mir so,
es ist halt ein 3D-Bildschirm, vielleicht ist es deswegen
ja,
so
schön,
toll.
Ja, schön, es ist ein 3D-Bildschirm, aber wenn man in 10 vorne aus dem Fenster guckt, hat man auch 3D. Also,
ja,
ich
weiß
auch
nicht warum. Ja, es ist aber auch dann, der schaltet dieser Data Graves aber auch direkt in so einen Eifersuchtsmodus, als er sieht, dass Picard die rumführt.
Grünäugiges Monster und so.
Ja, also er unterstellt Picard, dass er Interessen an Karine hat, dass sie sich auf keinen Fall auf ihn einlassen wird, weder auf ihn noch mit jemandem minderen Intellekts, wo sie dann auf Riker irgendwie die Kamera halten, ja. Was auch ein bisschen seltsam ist. Und das ist ein offener Angriff auf Captain Picard halt, weil er dem halt unterstellt, dass er irgendwie sich mit der einlassen will und so, direkt auf der Brücke vor allen anderen, was Picard dann gar nicht gut findet und befiehlt Data mit ihm zu kommen. Und nachdem sie dann gegangen sind, fragt Riker die Troy so, was ist denn hier gerade passiert, so in etwa. Ne?
Was geht da ab?
Ja, und sie meinte also, sie hat eine intensiv brennende Eifersucht gespürt bei Data und was sie auch selber irritiert, weil sie sowas ja von ihm überhaupt nicht erwarten würde. Ja. Interessanterweise merkt sie aber erst da, dass irgendwas mit Data nicht stimmt, weil eigentlich müsste sie ja schon vormerken, dass der nicht ganz er selbst ist. Naja.
Sollte man eigentlich gemeint haben, dass sie das irgendwie mitkriegt, aber sie war mit ihrem eigentlichen Job zu selber beschäftigt, offensichtlich.
Picard stellt Data dann halt im Bereitschaftsraum zur Rede, weil offensichtlich irgendwas nicht mit dem stimmt, mit dem Data. Mhm. Der beteuert aber, dass er gesund ist wie ein regillianischer Ochse. Selbe Redewendung, die auch schon der Dr. Graves verwendet hat.
Wer es also bis jetzt nicht begriffen hat, sollte dann jetzt spätestens an dieser Stelle wissen, was abgeht.
Und und Picard fordert halt von ihm, dass er eine Diagnose durchführen lässt und wo Data sagt, das kann ich ja selber machen, stellt sich vor den hin, macht die Augen zu für 5 Sekunden und sagt, ist alles in Ordnung.
Alles okay.
Das hat sowas von so einem Dreijährigen irgendwie so von wegen, das ist so total doof, wen willst du damit irgendwie verarschen? Das ist total seltsam. Picard ist dann super misstrauisch, sagt, dass er Data zum ersten Mal nicht glaubt und der soll auf jeden Fall von Geordi sollen nochmal weitere Tests gemacht werden.
Ja.
Was sie dann am Maschinenraum auch machen, da benutzen sie ein interessantes Instrument irgendwie. Geordi hat da irgendwie so einen Scanner und um Data herum ist so ein blauer Neonkreis, der so um den Kopf rauf und runter geht, während er gescannt wird. Ich glaube, das haben wir auch danach nie wieder gesehen.
Nicht?
Nur einmal. Also LaForge kann halt keine technischen Probleme finden bei Data.
Ja.
Troy merkt dann mal an, könnte sich ja auch um ein psychisches Problem handeln und nicht ein physisches. Mhm. Ne? Also,
im Englischen sagt sie ein mentales Problem und ich denke mir direkt so, he's going mental.
Ja, he has a little menti bee.
Ja,
genau.
Sozusagen.
Ja, und um das zu überprüfen, ob irgendwas psychisch nicht stimmt mit Data, führt Deanna mit Data ein psychotronische Stabilitätsuntersuchung durch. Offensichtlich ein Verfahren, was an der Akademie auch mit den Kadetten durchgeführt wird. Die kriegen halt irgendwie 2 Bauteile von irgendeinem Raumschiffbausatz an die Stirn geklebt und müssen sich dann Bilder auf einem Bildschirm angucken. Also so ungefähr kommt das rüber.
Und Data hat ja voll Lust dazu. Der möchte wieder der Troy auf den Hintern gucken, statt auf diese scheiß Dia-Show.
Ja, ja. Und diese Dia-Show besteht ja unter anderem aus Bildern von der Assistentin. Da ist aber auch Tasha Yar zu sehen. Es sind Ausschnitte aus dem Genesis-Projekt zu sehen, teilweise. Ja. Es ist alles Mögliche aus
allen Versatzstücken dabei. Was wir gerade hatten.
Ja, und anscheinend löst das auch irgendwas aus, weil Deanna steht da auch so bei und denkt sich so, okay, irgendwas geht da ab in seinem Hirn so in etwa, ne?
Ja, und der Data in Anführungszeichen zuckt auch die ganze Zeit so komisch hin und her und dann, was ist das denn für ein Scheiß?
Ja, genau.
So.
Ja, und
so richtig geil findet er das nicht.
Nee. Dann später im Bereitschaftsraum von Picard, wo Picard und Geordi noch zusammensitzen und auch noch Rätsel, was los ist, kommt dann halt Deanna auch wieder dazu und erklärt halt, dass sie ihre Untersuchung beendet hat, das auch 2-mal überprüft hat und dass anscheinend 2 unterschiedliche Persönlichkeiten in Data drinstecken. Bam, bam, bam. Das haben wir jetzt auch schon geschnallt. Es ist wohl auch so, dass es eine negative Persönlichkeit gibt, die einen besonderen Hass auf Picard und andere Autoritätspersonen hat. Und wenn sie nicht gestoppt wird, wird sie Datas natürliche Persönlichkeit für immer verschlingen.
überschreiben oder so.
Ja, und eigentlich sollte Data ja in seinem Quartier bleiben nach den Untersuchungen, aber Picard sucht ihn dann und der Computer sagt ihm, dass Data in 10 vorne ist. Mhm. Wo er dann auch irgendwie Worf den Befehl gibt, sich dahin zu begeben, um Data im Auge zu behalten.
Genau, aber schickt den Klingonen mal hinterher.
Genau, aber sich nicht einmischen soll. Und er befiehlt dann auch Dr. Selar, sich in seinem Bereitschaftsraum einzufinden.
Nicht die Pulaski.
Nicht die Pulaski. Diese Folge haben wir einen anderen Doktor anscheinend. Hm. Ja. Ja, dieser Data Graves kommt dann halt mal wieder zu Kareen, die irgendwie völlig apathisch im 10 vorne rumsitzt und irgendwie in die Luft starrt. Also es ist auch so, die ist einfach auch nur so Beiwerk in der Folge, ne?
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, dass Frauen in Star Trek meistens irgendwie kein eigentliches richtiges Leben haben, sondern einfach nur irgendwo drauf warten, dass irgendjemand mit ihr redet.
Genau, wenn sie nicht gerade eine der Hauptcasts sind, ne? Also ja. Das ist so, ja. Ja, sie erklärt ihm auf jeden Fall, dass sie plant, auf Sternenbasis 6 von Bord zu gehen und dann sagt dieser Data Graves halt, dass er eigentlich Graves ist und im Körper von Data lebt und gibt halt zu, dass er Data deaktiviert hat und seinen Geist in seinen Körper übertragen hat und er malt sich dann irgendwie aus, dass er jetzt irgendwie
so eine Fantasie
ewig leben könnte und er wünscht sich natürlich auch, dass sie mit ihm lebt und er würde auch für sie einen Androidenkörper bauen, um sie, damit sie mit zusammen weiterleben können, wovon sie jetzt nicht so begeistert ist, weil sie vielleicht auch noch eigene Pläne hat und einfach ihr Leben leben möchte, nachdem sie jahrelang diesen alten, grauseligen Sack auf einem Planeten rumgesessen hat.
Nicht mal weiß, was ein Romulado an der Klingone ist.
Ja, genau. Das ist ja furchtbar. Sie sollte wirklich mal ein bisschen ihr Wissen auffrischen und mal ein bisschen allein ins Leben gehen. Das findet er jetzt nicht so toll und irgendwie drückt er ihre Hand wohl relativ fest in dem Moment, weil er sie nicht loslässt und bricht er anscheinend auch dabei die Hand, was sie jetzt gar nicht so, das kommt jetzt gar nicht so rüber. Das hören wir erst später,
ich hätte
dass ihre
schon
Hand
erwartet,
gebrochen
dass
ist.
Sie mir so Aua sagt an der Stelle.
Ja, nee, also, aber so krass, naja, sie ist anscheinend sehr schmerzresistent, dass das
ja,
angeht.
Also ich weiß auch nicht, also ich hätte da glaube ich ein bisschen mehr geschrien. Ich erinnere mich dran, wie ich meinen Finger nur angebrochen hatte, das hat schon gezogen, sagen wir es mal so. Ne?
Er verlässt dann 10 vorne. Und Picard findet ihn dann im Maschinenraum und konfrontiert ihn halt, dass er weiß, dass er nicht Data ist. Die ganze Szene ist halt auch sehr dunkel. Also ich finde, dieser Maschinenraum wird diesmal wirklich so als Hintergrund benutzt für diese Szene zwischen den beiden, für dieses Finale irgendwie.
So eine dunkle Höhle
es
irgendwo.
Es ist einfach nur dunkel, genau. Es ist eigentlich normalerweise würde man davon ausgehen, dass Menschen da arbeiten, aber nein, es scheint ist wie Nachtschicht und keiner ist da und nur die beiden sind da. Der Data Graves liegt ja da auch auf dem Boden, auf dem oberen Stockwerk und hört zu so diesem Summen des Warp-Antriebs zu irgendwie und Picard nähert sich.
Warp-Antrieb, ich muss ja immer wieder sagen, dass mir der Warp-Antrieb auf der Enterprise eigentlich immer ganz, ganz besonders gut gefallen.
Ja.
Das hat so diese klassische Plastikflaschen-Ästhetik irgendwie.
Ja, da sieht man ja tatsächlich auch ein bisschen mehr die Struktur von diesem Halbtransparenten. Das sieht so ein bisschen, das sieht man sonst gar nicht so. Das sieht so grisselig wie schaumig Plastik aus irgendwie.
Ja.
Ich fand auch immer das mit diesen Neonröhren oder was auch immer da drin sind, diesen Effekt fand ich immer ganz toll. Das hat mich bei Voyage schon ein bisschen gestört, dass es einfach nur so ein blöder Wolken-Effekt ist. Das fand ich nicht
also
so toll.
Windows XP-Hintergrund oder so.
Ja, genau. Also das hat mir nie so richtig gut gefallen. Also das war für mich immer so der solideste Warp-Kern eigentlich, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall trifft er den Data da und beschwört halt den Data Graves, dass er diesen Körper wieder freigeben soll. Und,
ich will meinen Data wieder haben.
Ja, genau. Also, weil das kann er nicht so richtig einsehen, weil Graves sagt, das ist doch nur ein dummer Androide im Grunde. Was ist denn so toll daran? Ja. Aber Picard sagt, nee, der ist genauso unersetzlich wie alle anderen Mitglieder. Und dann sagt er auch diesen tollen Satz in dem Moment, von wegen, kein Wesen ist so wichtig, dass es die Existenz eines anderen ignorieren kann. Und das ist ja so eine. Das ist ja wirklich Star Trek.
Das fasst es gut zusammen, ja.
Ja, es ist so eine Star Trek Philosophie und das haut Picard halt so raus. Und das ist sowas, dafür steht Star Trek auf jeden Fall, finde ich. Das ist so,
das versöhnt einen direkt mit dem ganzen anderen Scheiß, den der Ira Graves in der letzten ganzen Folge irgendwie vor sich hin
und
den
so,
Mädels auf den Hintern gucken und
das ist der Grund, das ist der Grund, warum wir alle hingekommen sind, um uns das anzuschauen. Ja. Das ist so, auch der Patrick Stewart bzw. Picard jetzt auch einen ganz tollen Moment eigentlich, finde ich.
Ja.
Dieser Data Graves kann das halt trotzdem noch nicht einsehen und fühlt sich halt dann auch da bedroht und schlägt dann die Picard auch bewusstlos.
Hm. An worauf, die Wand sozusagen.
Ja, woraufhin er dann auch wirklich von sich selber auch ein bisschen erschreckt ist, weil genau wie Picard es gesagt hat, wie viele Leute müssen verletzt werden, bis sie hier einsehen, dass das so nicht geht. Also weil er auch wirklich gar keine Impulskontrolle hat. Und
vor allen Dingen hat er ja auch vorher mit der Pulaski in der Sickbay telefoniert und die sagt auch von wegen, ja, hier zweimal Hand gebrochen. Ne?
Genau, richtig, genau, was ja gar nicht so rüberkam.
Da hat sie dann wenigstens nochmal offscreen was zu sagen, so zwei Sätze.
Ja, genau. Und dann sehen wir sie ja auch noch mal wieder, weil als nämlich der Picard wieder zu Bewusstsein kommt, steht sie nämlich neben ihnen und untersucht ihn wahrscheinlich gerade, aber es ist wirklich auch nur so ein Sekundenbruchteil. Es ist halt mehr von ihr nicht zu sehen eigentlich.
Ja.
Dann, als er wieder zu sich gekommen ist, verfolgt Picard halt Data zu seinem Quartier. Und dort findet man Data halt nur auf dem Boden liegend wieder. Und LaForge kommt ihm mal näher und weckt ihn auf. Und es wird relativ schnell klar, dass das wieder der alte Data ist, weil
erstmal fragt dumme sich, Fragen stellt.
Ja, warum liege ich in dieser würdelosen Position auf dem Boden? Warum starren mich alle an? Und
genau.
So. Ja, und Picard ist schnell überzeugt davon, dass das wieder der echte Data ist. Und die Assistentin, die ja auch mitgekommen ist, weist Picard noch darauf hin, dass auf dem Bildschirm gerade anscheinend ein ganzer Datensatz in den Rechner gegangen ist, der darauf hinweist, dass jetzt das Wissen von dem Dr. Graves in den Bordcomputer übergegangen ist. Aber nur das Wissen und nicht die Person selber.
Jetzt sind auch the fucking ship, wollte ich noch sagen.
Mhm. Finde ich auch interessant, dass sie das so nie wieder aufgegriffen haben. Irgendwie.
Das ist so für mich, diese Stelle hat mich unheimlich an Battlestar erinnert, als sie rausfinden, wer die Final Five sind und der XO sagt von wegen, it's in the fucking ship, weil er die ganze Zeit die Musik hört.
Okay. Aber ich habe die Serie leider nie zu Ende geguckt tatsächlich. Ich hätte das mal besser machen sollen.
Wir haben es auf Blu-ray hier stehen, also wenn du haben willst, kann ich ja mal mitbringen.
Ja, mal gucken. Wenn noch eine Serie, die ich gucken muss. Ja, dann haben wir echt nur noch die Abschlussszene. Data kann sich an nichts erinnern, was passiert ist in der Zeit, wo er von Graves Persönlichkeit befallen war. Und er macht sich halt Sorgen, dass er sich für einen Sternflottenoffizier irgendwie unwürdig verhalten haben könnte, wo Commander Riker natürlich die Gelegenheit nutzt, ihm zu erzählen, also ihn davon zu überzeugen, dass er gegen einen Tag gerungen hat in der Zwischenzeit.
Und er fragt doch so, hab ich aufnimmt. Gewonnen?
Ja, hab ich gewonnen. Ja, und dann fliegen sie dann halt auch weiter ihrem nächsten Abenteuer entgegen.
Und aber nicht ohne, dass der Wesley nochmal gesagt hat, was für eine tolle Rede er doch gehalten hat.
Genau, diese Rede übrigens war fantastisch.
Ja, erste Sache.
Aber echt. Permission to speak candidly, sir. Ja, also.
Mhm. Fangen wir mit dem Elefant im Raum an oder reden wir jetzt mal über die Folge an sich?
Fangen wir mal mit dem Elefant im Raum an.
Was ist das da mit dieser Assistentin? Was ist das? Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Es ist 1900.
Also das würde heutzutage, das ging nicht mehr. Das geht einfach nicht.
Es war 1988 und es war anscheinend völlig legitim, dass dieser alte Mann mit diesem jungen Frau auf einem Planeten alleine sitzt.
Damals noch Kind wahrscheinlich.
Und er... Naja,
Gefühle für sie hat.
Ja, wegen Alternativlosigkeit offensichtlich, keine Ahnung. Der alte Sack, also es ist ja nichts passiert, sagen sie ja, ne? Das ist ja so das Einzige, womit sie es retten. Aber allein diese Vorstellung, also was ist das für eine warum? Wieso machen die sowas? Das ist wirklich,
das ist cringe. Das,
das
ist
würde
wirklich,
man also, heute nicht mehr machen. Das Konzept des eigenbrötlerischen Wissenschaftlers mit der etwas naiveren Assistentin hat man jetzt heute nicht mehr so oft in Star Trek, würde ich mal sagen.
Ja, hoffe ich jedenfalls.
Ich hoffe, dass es einfach eine Trope ist, die bitte stirbt. Und besonders, wenn das so eine moralisch zweifelhafte Darstellung ist, also so also eine sexistische, ich meine, das kannst du heute einfach nicht mehr bringen. Du kannst nicht das ist einfach
also
so eklig.
Ich bin auch der Meinung, dass man das auch schon 1988 oder 90 oder wann das war, hätte nicht mehr machen sollen.
Denkt man.
Es ist einfach
aber
cringe.
Es war damals einfach wirklich noch eine andere Zeit, aber und sie haben es, sie hatten kein Bewusstsein dafür anscheinend.
Das merkt man wirklich, dass in den letzten 30 Jahren in der Beziehung doch einiges passiert ist, um solche Sachen mal ins Licht der Gesellschaft zu rücken, wo man offensichtlich damals einfach den Mantel des Schweigens drüber gelegt hat.
Ich meine, das war ja schon in der Folge mit diesen komischen Leuten, die sich nicht mehr vermehren konnten, die Kinder geklaut haben von der Enterprise, wo sie das kleine Mädchen dem alten Mann zugewiesen haben. Es ist alles so,
Das also steckt
in dieselbe Kerbe irgendwie. Das ist ein Problem in der Folge tatsächlich.
Kann man darüber hinwegsehen, wenn man sagt, ja, das ist jetzt 35 Jahre her, es ist halt, die Zeiten haben sich geändert, glücklicherweise ist man da heutzutage ein bisschen sensibilisierter gegen.
Ja.
Also, wie gesagt, ich würde sagen, da muss man das Jugendamt, also ganz dringend muss da das Jugendamt hin.
Ja, aber ich glaube, wie das so in der Föderation ist, ne? Wenn du weit weg bist, bist du halt weit weg anscheinend. Und selbst wenn du vermisst bist, wirst du erst Jahrzehnte später gesucht in etwa. Es ist nicht gut, gar nicht gut. Also,
gar nicht gut, überhaupt nicht.
Nee. Abgesehen,
ansonsten,
abgesehen davon muss ich sagen, dass mir diese Folge eigentlich recht gut gefallen hat. Auch wenn es Stimmen gibt, die sagen, es ist ja im Grunde nur Versatzstücke von zwei alten TOS-Folgen, die ein ähnliches Thema behandelt haben, finde ich die Umsetzung mal ganz gut. Auch wenn ich diesen Ira Graves nicht mag als Figur, finde ich ihn sehr gut gespielt. Also bevor er zu Data wird, bevor er sich in Datas Körper befindet.
Aber auch. Also
da finde ich Brent Spiner halt sehr gut, wie er spielt. Ja. Und auch, also das ist auf einem ganz anderen Niveau zum Beispiel als die Folge vorher, finde ich. Also ich finde die Folge um Längen besser, also von der Dramaturgie und von der schauspielerischen Leistung. Also die ist
es ist ja auch relativ dicht. Also es ist relativ, also dafür, dass wir schon in Minute 10 wissen, was eigentlich passiert ist, ist sie doch die letzten 35 Minuten trotzdem immer noch spannend. Also das ist nicht so, dass das einfach nur so es wird nicht einfach nur so dahin erzählt, sondern es ist selbst die Charaktere, also die Brückenbesatzung weiß ja relativ schnell, was abgeht.
Ja.
Also zumindest haben sie eine Vermutung. Und trotzdem geht die Spannung nicht unbedingt raus aus der Story.
Nee,
ich finde es erstaunlich. Also
dass dann auch eigentlich es werden ja auch diese grundsätzlichen philosophischen Lebensfragen, also das ist dieses Star Trek-typische so besprochen. Also erstmal dieses Gespräch zwischen Data und Graves einfach über den Tod, über den Tod und das Leben. Also es ist ja wirklich vollumfänglich.
Ja.
Das ist schon super interessant, lässt halt Data halt so ein bisschen schlecht dastehen, weil er halt das alles nicht so hat, wie er sich so empfindet.
Aber auch gleichzeitig die Rechte künstlicher Lebensformen
was Picard und angesprochen. Halt sagt, dass es halt, dass Data genauso viel wert ist wie jeder andere als Mitglied und der Mannschaft und auch generell als Wesen, weil er halt ein denkendes Wesen ist und mit Recht auf Leben und dass er das halt nicht für sich einnehmen kann. So, ne? Das ist, ja.
Dann wird dieses Thema der Unsterblichkeit so ein bisschen angesprochen, weil dadurch, dass er ja jetzt den Data besitzt, ist er ja mehr oder weniger unsterblich geworden. Ja. Was dann auch die Frage aufwirft, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist ja, was würden wir denn als Gesellschaft machen, wenn diese Technologie tatsächlich zur Verfügung stehen würde?
Ja, also
würden wir jetzt alle hingehen und uns in so einen Androidenkörper verpflanzen lassen, damit wir nicht mehr sterben müssen, oder?
Ja, da hat dann diese Folge Star Trek doch große Schnittmengen auch mit der Serie Black Mirror, also wo es ja eigentlich auch ständig darum geht, oftmals darum geht, ewig zu leben in Form eines einer elektronischen Existenz.
Ja.
Was ich genauso horrormäßig finde wie übrigens die Transporter-Technologie, ehrlich gesagt.
Da wollte ich gerade darauf hinaus, ist das eigentlich noch der Ira, der jetzt im Data lebt, weil der ist ja in seinem Körper gestorben, hat seinen Geist kopiert, oder wie soll ich das mal nennen, in den Data, weil, also
er muss
verschieben
ja noch,
geht ja wahrscheinlich nicht, also
er muss sich ja irgendwie an den angeschlossen haben, tatsächlich, aber wann soll das das, als er den ausgeschaltet hatte.
Wie muss ich mir das vorstellen, ist das nur eine Kopie von ihm, die jetzt in dem Ding lebt, in dem elektropositronischen Gehirn vom Data?
Das ist halt immer
ist
die Frage.
Ist der Ira tatsächlich eigentlich tot und es lebt nur sozusagen sein Avatar weiter, oder wie soll ich das jetzt mal nennen?
Ja,
ich weiß es nicht.
Das sind halt immer diese philosophischen Fragen, wenn es um die um Leben an sich geht und was es eigentlich ist. Ne?
Insofern finde ich diese ganze Folge eigentlich recht gut. Also diese ganzen Fragen, diese philosophischen Fragen, die da auftauchen, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, was da noch alles, man könnte noch stundenlang darüber diskutieren, denke ich. Über diese Leben-Tod-Frage, was machen wir, wenn dieser Fortschritt tatsächlich so eintritt?
Ja, deswegen, es gibt ja nicht umsonst auch andere Serien, wie gesagt, die das auch ausführlich besprechen und meistens in keiner guten Art und Weise, weil außer San Junipero, das war eine coole Folge, aber von Black Mirror.
Ja,
aber selbst da frage ich mich.
Ich muss dringend mal dieses eine Spiel weiterspielen, fällt mir dazu ein. Das Talos Principle, habe ich ja schon mal erzählt von. Mm-mm. Das ist eigentlich mehr so ein Independent-Spiel gewesen. Du spielst diesen Roboter, der irgendwo aufwacht in einem Labyrinth und diese Rätsel lösen muss. Mm-hmm. Und das stellt sich also irgendwie mehr oder weniger die ganze Zeit heraus, dass das so ein Test ist, um zu testen, ob diese künstliche Intelligenz reif genug ist, um in die Welt raus entlassen zu werden, wo kein Mensch mehr lebt, weil alle Menschen sind tot. Und die leben, also praktisch nur noch, diese Roboter leben, sollen praktisch die Menschheit weiterführen. Da gab es jetzt vor einem Jahr oder so einen zweiten Teil von.
Ganz schön nihilistisch, aber auch.
Ja, also das ist nur, also es ist halt vom Game Design her, muss man das vielleicht mögen, weil sind halt Rätsel, es ist halt Puzzle in Form von geometrischen Sachen.
Das kenne ich tatsächlich nicht.
Aber es hat halt diese philosophische Frage im Hintergrund die ganze Zeit immer, was ist der Mensch eigentlich, was macht den aus?
Da können wir mal einen Link in die Shownotes tun zu dem Spiel. Sprechen wir mal über die Figur der Kate Pulaski, weil...
Was macht die da eigentlich?
Was macht die da? Das ist jetzt nicht das erste Mal und es ist eine Folge, wirklich, in der
sie prädestiniert dafür
auch glänzen können.
Ja.
Warum wird sie nicht eingesetzt? Wieso wird dann eine andere Dr. Selah, die ja auch okay ist, ich finde es so ganz cool, dass man auch mal eine Vulkanierin sieht, kommt ja nicht oft vor, wieso wird die eingesetzt als die Doktorin, die auch später noch mit Picard und Deanna halt auch darüber redet, dass sie ihre Erkenntnisse abgleichen und Deanna dann versteht, dass das halt dieser Graves ist, der in Data ist. Das habe ich gerade eben gar nicht erwähnt tatsächlich. Dass sie wirklich so viel Anteil in also so viel, ich meine, das ist ja schon speziell, wenn du so viel Sprachanteil hast in so einer, so viel Szene in einer Serie, in der du vorher nicht vorgekommen bist, ist das ja für dich voll der Durchbruch eigentlich als Schauspieler.
Eigentlich schon, ja.
Warum, also was hat die dazu bewogen, Kate Pulaski, also Diane Mulder, nicht richtig einzusetzen? Ich habe bisher keine Informationen darüber. Ich würde gerne mal mehr darüber wissen. Vielleicht weiß ja einer von unseren ZuhörerInnen mehr darüber, weil ich habe keine Ahnung. Also ich
verstehe
es
auch nicht. Sie hätten es ja genauso gut andersrum schreiben können, dass die Stellar schicken, die Konstantinopel zu begucken.
Genau.
Und
ich vertraue der voll und ganz, dass sie das irgendwie wuppen kann. Die kann sich um die Konstantinopel kümmern. Also sie sagt ja auch vorher noch, ihr ist es das Wichtigste, jemanden zu retten, egal ob er ein hochdotierter Wissenschaftler ist oder einfach ein normaler Mensch. Ist ja noch ihre Ansage vorher. Und dann entscheidet sie sich dann doch eher den Standardfall zu übernehmen, wo viele Menschen irgendwie gerade in Not sind. Okay, aber das ist so, warum? Also es steht ja auch nichts, warum? Ich habe nichts darüber gefunden. Es ist nicht erklärt hinter den Kulissen Erklärungen wird nichts gemacht. Also,
das ist irgendwie für mich so, hatte die nebenbei noch einen anderen Job, den sie zu erledigen hatte, dass sie nicht so oft aufs Set kommen konnte. Aber es ist ja wirklich, die hat ja nicht mehr zu sagen als irgendein Statist eigentlich.
Ja, sie wird ja in den Credits auch nur als Special Appearance Guest oder sowas gezeigt und nicht irgendwie als Standard Besetzung für die Serie. Es ist ja von Anfang an irgendwie komisch gewesen, aber was genau da ist, habe ich bisher noch nie rausgefunden.
Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob das irgendwie mal besser wird jetzt in dem Rest der Staffel, weil es kommt jetzt irgendwann diese Folge, wo sie dann diese Alterung durchgeht.
Oh Gott, ja.
Das ist halt eine Folge, wo
sie im
Mittelpunkt steht tatsächlich. Aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie groß mal was zu sagen hatte sonst.
Ja, das stimmt.
Ja, also es ist komisch.
Ja, es ist komisch, warum Kate Pulaski eigentlich so stiefmütterlich behandelt wird. Obwohl sie eigentlich in der ersten Folge fand, ich hatte sie so einen Ansatz, wo man sagen könnte, die könnte so die etwas schroffere, etwas trockenere sein, die auch mal Kontra gibt. Aber sie wird einfach gar nicht eingesetzt. Und das ist echt super schade, weil ich sie eigentlich als Charakter auch ganz cool finde. Aber
Da hat sie in dieser furchtbar schrecklichen letzten Folge der Staffel, hat sie ja mehr zu tun als jetzt hier in einer richtigen Anführungszeichen-Folge.
Ach ja, die Veto-Folge, die wir vielleicht gucken oder auch nicht.
Ja, wir gucken die. Wir müssen die ja gucken, ich meine, Entschuldigung.
Der Vollständigkeit halber schon, ja.
Ja, damit ich irgendwo eine 1 vergeben kann, deshalb.
Juhu!
Da freue ich mich schon drauf. Ja, was mich an der Folge sonst noch so ein bisschen krabbelig macht, ist, dass der Wesley halt so komisch behandelt wird, dass der irgendwie, der lässt sich da von dem, in Anführungszeichen, Data total runtermachen irgendwie. Du verstehst das nicht, du bist ja noch ein Kind, aber er gleichzeitig himmelt ihn irgendwie so an und das ist irgendwie, das ist, verstehe ich
bisschen,
nicht.
Weil ist so ein bisschen einfach, unwürdig für seine Rolle auch irgendwie.
Ja, dann, also das ist, da hätten sie dann auch weglassen können, nur einfach um den da.
Dafür, dass er eh nur da sitzt, ist er wirklich auch, der ist ja auch einer, der eigentlich nur das Raumschiff steuert und sonst nicht in dieser Folge nicht viel zu tun hat, auf jeden Fall, ja.
Der Brent Spiner hat Spaß dabei.
Oh ja, also das finde ich wirklich, es ist mal wieder eine Folge, in der Brent Spiner wirklich leuchtet, also es ist wirklich, das haben wir jetzt eben schon gesagt, der ist ja für diese Rolle so gemacht. Ich finde, da kommt wirklich, da kommt auch wirklich eine große Theaterqualität irgendwie rüber von dem, wenn der spielt, also der ist da auch mit Patrick Stewart, finde ich, so auf einem Niveau. Ja. Das haben nicht alle Schauspieler in dem ganzen, in dieser ganzen Crew. Also es ist so,
ja,
ziemlich die Besten.
Ich finde das erstaunlich, dass er auch immer dieses Hin- und Her-Switchen so relativ einfach offensichtlich hinkriegt. Das fällt mir auch nachher in diesen weiteren Lore-Folgen noch auf, wo er ja praktisch beide Charaktere spielen muss und einfach immer, ich weiß nicht, wie die das gedreht haben, dass wenn die ja an einem Tag, wenn der einmal in dem Make-up war, werden sie das ja wahrscheinlich gleichzeitig gedreht haben, dass der immer an dieses Hin und Her, mal ist er der, mal ist er der Charakter.
Ja.
Ich bin immer wieder erstaunt. Es ist ja,
wie er so spielen kann, das ist wahr. Das ist ganz, ganz so toll. Ich, also hat mich gerade auch in dieser Folge nochmal überzeugt. Ja, und ich finde, Deanna Troi ist in dieser Folge auch mal gut eingesetzt. Sie ist ja wirklich, steht ja
sie
auch.
Sie darf tatsächlich mal was tun, ja.
Mit ihrem, mit ihrer Kompetenz zur Seite und ich denke auch, also die Dynamik zwischen Picard und ihr ist auch ganz gut, weil er setzt sehr viel auch auf ihre, also auf ihre Ratschläge und generell ist er in dieser Folge ein ganz guter Captain, weil er halt mit den Leuten redet und sich Ratschläge einholt und das eigentlich ganz gut handelt alles. Und sie hat halt wirklich auch in der Stelle dann mal ihren Job zu machen und macht das eigentlich auch ganz gut. Sie ist jetzt nicht nur die gekalkte Geisha, die auf der Seite sitzt und wieder irgendwas fühlt, nicht ausschließlich, sondern die auch wirklich mal ihre Arbeit macht. Ja, das ist eigentlich auch ganz schön
Test,
zu sehen.
Diesen Test, den sie da mit dem Data macht, da lernen wir auch mal was drüber, was die Kadetten so in der Sternflotte durchgehen müssen.
Ja, genau. Und ja, und sie ist halt Psychologin in dieser Folge und nicht nur Schiffscounselor, was auch immer es um irgendwie Emotionen zu besprechen. Ja, genau.
Wie fühlen wir uns denn heute? Was ein bisschen schade ist, finde ich, dass die Corinne da irgendwie überhaupt nicht so richtig
das ist echt
tragen kann. Also sie kommt da nur so als so das blonde Dummchen ein bisschen rüber.
Ja.
Die auch nicht richtig mitkriegt, was eigentlich mit dem Data passiert ist und dass er es gesagt kriegen muss, so ungefähr. Ja.
Es wird zwar erwähnt, dass sie selber Wissenschaftlerin ist, aber dafür ist sie wirklich ziemlich
naiv. Bisschen komisch, ja.
Ja, also naiv, passiv sitzt sie da und es ergeht alles so über sie. Und kein gutes Frauenbild tatsächlich in dieser Folge, was das angeht. Kein gutes Geschlechterverhältnisbild, was da so gezeigt wird.
Ganz wirklich nicht, aber weil der Ira ja offensichtlich da die ganze Zeit alles versucht anzugraben, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Ja, also das ist,
das ist ja schlimmer als der Riker. Der Riker, der sagt wenigstens, was Sache ist, so nach dem Motto, wollen wir heute.
Ja.
Aber der ist die ganze Zeit irgendwie so, der schleimt sich da immer so von hinten ran.
Deswegen ist die ganze Story so ein bisschen unglaubwürdig, dass das immer alles geklappt hat bei denen da. Aber das haben wir ausführlich besprochen.
Ja, ziemlich creepy.
Das ist nicht so schön,
mal zu sagen.
Ja. Generell gab es wohl zwei verschiedene Ansätze für diese Folge, was ich ganz interessant finde. Es gab eine Drehbuchversion, wo es auch schon über die Übertragung des Bewusstseins auf Data geht. Da wusste die Besatzung aber vorhinein davon. Wahrscheinlich war das dann halt sogar irgendwie ein gewünschtes Experiment, weiß man jetzt nicht, ich nicht genau. Auf der anderen Seite gab es dann halt von Tracy Tomé, der Autorin, noch ein Drehbuch, wo es um eine Geschichte ging, dass Data halt versteckte Erinnerungen von den toten Kolonisten in sich hat, von dem Planeten, von dem er kam, und dass eine Frau an Bord kommt, die einst eine Liebesbeziehung zu diesen beiden Typen hat, dessen Erinnerungen in Data sind, und die streiten sich dann in Data um diese Frau, was ich auch eine ziemlich coole Story gefunden hätte.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ein ziemlich geiles Konzept, das hätten sie mal drehen können.
Ja,
das
Ist nicht ganz so geworden. Sie haben es halt ein bisschen zusammengelegt, aber es wäre bestimmt auch eine ganz interessante Version dieser Geschichte gewesen. Es scheint aber auch wieder so zu sein, Maurice Hurley hatte anscheinend auch wieder ein Problem mit der Folge gehabt, wo ich mich frage, warum. Also ich finde die eigentlich schon ganz gut. Er fand es irgendwie, das war Science-Fiction-Blödsinn, der für ihn nicht funktioniert hat, hat er so gesagt. Also
okay. Ja, gut, offensichtlich hatte der eine andere Vorstellung davon, wo die Serie hingehen sollte.
Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall hatte er anscheinend auch irgendwie Probleme mit der Darstellung von Data, dass er halt erst natürlich der naive Data ist, aber als er besetzt ist, ist er halt eine völlig andere Figur, was ich gerade genial finde. Ich habe keine Ahnung, warum Maurice Hurley da ein Problem mit der Folge hatte. Er meinte halt so, erst ist das 14-jährige Mädchen und plötzlich gibt er einem Typen einen Zungenkuss, also im übertragenen Sinne, nicht, dass das in der Folge vorkäme, also aber so von der Art her, also dieser Unterschied zwischen Naivität und auf einmal ist er hier irgendwie der Aufreißer als in Form von Data. Gerade, ich finde gerade dieses Spannungsfeld finde ich super interessant.
Finde das eigentlich auch interessant.
Halt spielt, deswegen verstehe ich den auch nicht so ganz. Er meinte, die Figur von Data würde durch beschädigt werden, was totaler Quatsch ist.
Das ist so eine Sache, wo ich gerade sagen wollte, es würde mich interessieren, wie das Publikum damals darauf reagiert hat. Weil Data war ja schon damals immer so der Publikumsliebling, mehr oder weniger.
Ja.
So ein Spock-Ersatz so ungefähr. Ja. Und es kann natürlich sein, dass wenn der plötzlich in seiner solchen eher unsympathischen Rolle daherkommt, dass die Leute sagen, nee, das kann doch gar nicht gehen.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Aber ich denke, also ich persönlich denke, ich habe die Folge damals schon recht faszinierend gefunden, weil eben diese Hinterhältigkeit, die der da an den Tag legt, dieses, ich finde das total gut, dass er einerseits den guten, wirklich grundgütigen Data spielen kann, so ungefähr, der keiner Fliege was zuleide tut, aber gleichzeitig auch den Ira spielen kann, der jedem Mädel hinterher guckt und am liebsten irgendwie seine Adoptivtochter irgendwie
Und ich muss sagen, verglichen mit der Data-Lore-Folge, ich finde das hier viel besser und subtiler sogar noch gespielt als dieser Gegensatz zwischen Data und Lore.
Also das ist das offensichtlicher, hier da ist das mehr so.
Da war es irgendwie noch plumper, fand ich. Und das finde ich das schon viel ausgereift. Und deswegen,
psychologischer irgendwie.
Ja, deswegen verstehe ich auch gar nicht, was er für ein Problem hat.
Es liegt daran, weil der Lore ist an sich ja als der wirklich der Böse angelegt, während der Ira ja eigentlich nur, der ist zwar ein schmieriger alter weißer Mann, aber er ist
moralisch fragwürdig,
er ist vielschichtig, aber er ist nicht böse im eigentlichen Sinne.
Also er will es nicht sein, aber
Er merkt es ja dann auch selber, dass er einen Fehler gemacht hat und geht dann freiwillig aus dem Data wieder raus.
Ja, und zu guter Letzt kann man sagen, Picard kommt mal wieder ein Shakespeare-Zitat unterbringen in einer Folge. Irgendwas aus dem 18. Sonett von Shakespeare.
Ja. Machen wir aber einen Strich in der Liste, ne?
Genau, die Shakespeare-Liste.
Shakespeare abgehakt.
Ja, also dann können wir auch gerne mal zu einer Bewertung kommen. Also ich bin eigentlich recht überzeugt von dieser Folge. Ich fand die
auch ganz gut.
Bisher die stärkste Folge der Staffel 2, meiner Meinung nach.
Kann man so sagen.
Ich gehe da mit einer 8. So.
Ja, also ich habe 7 hier aufgeschrieben, aber 8 würde ich auch mit unterschreiben. Ja.
Also
ich würde, irgendwo bei 7 oder 8. Also lege mich da ja nicht immer so direkt so genau fest. Ich kenn's mich ja. Aber also solide 7 für eine 8. Also es stört mich halt diese Schmierigkeit. Dass das Mädel da die ganze Zeit mit diesem schmierigen alten Sack auf dem Planeten gelebt hat und keiner hat mal hingeguckt, was der mit der da macht.
Ja, ich hast du recht. Da muss ich doch 0,5. Machen wir 7,5.
Machen wir 7,5, ja.
Ja, oh Gott. Ja, du hast recht.
Und es hat halt so Kleinigkeiten halt, wie gesagt, dass der Westy so scheiße rüberkommt und dass die Karin da praktisch ja gar nichts zu sagen hat, dass die Pulaski überhaupt nicht benutzt wird. Das sind so Kleinigkeiten, die sich halt aufsummieren. Insgesamt, also von der Story her und der Geschichte, würde ich dir mit der 8 voll recht geben.
Es gibt
halt einen Punktabzug für.
Wir
die Pflicht war gut, die Kür, nein.
Richtig. Wir notieren 7,5. So.
Ja.
Verrückt. Coole Folge. Haben wir lange geredet jetzt. Dann bleibt mir eigentlich nur noch dir zu danken, dass du da mitgemacht hast, auch wenn bei dir schon der Besuch eingetroffen ist.
Ja, ich musste nur mal eben die Pizza im Ofen anschalten.
Das ist okay.
Ist ja schon alles fertig.
Sehr gut, gut vorbereitet. Ja, dann danke ich den lieben ZuhörerInnen, dass sie mit dran geblieben sind. Wie gesagt, ich habe ja schon vorher gesagt, wo ihr euch überall mal melden könnt und falls ihr irgendwie auch mal was zu der Folge oder generell sagen wollt. Damit verbleibe ich doch erstmal auf den Hinweis, dass wir nächste Woche weitermachen mit der Folge Unnatural Selection, die jungen Greise.
Ach, das ist das die schon Folge, die Folge mit Pulaski? Das ist die Folge mit der Pulaski,
okay.
Ja.
Ja, dann wissen wir ja Bescheid. An die kann ich mich ein wenig besser erinnern als an die Folge, die wir heute gesehen haben, an die ich mich gar nicht erinnern konnte, aber die mich gut unterhalten hat. Ja, dann erstmal wünsche ich euch allen einen schönen Abend oder einen Tag oder morgen.
Wo auch immer ihr uns zugeschaut habt.
Von welchem
und nicht
Planeten
die Glocke drücken vergessen.
Nicht die Glocke drücken, Däumchen hoch, 5 Sterne bei Apple und Spotify und gib mir noch einen Glob oben drauf.
Genau. Ja, genau. Und noch ein TikTok-Video.
Ja, dann erstmal bis die Tage. Ne?
Bis
okay,
denn.
Bis denn. Viel Spaß mit der Pizza.
Und tschüss. Ja.
Boldly Pod. Star Trek in Review.